Einen schönen guten Tag aus Kempen. Hier ist DL5EJ. Willkommen beim UKW-Wetter. Die jüngsten tropischen Orkanereignisse in der Karibik und über Florida von bislang nicht gekanntem Ausmaß führen stets erneut zu der Frage, ob dies nicht bereits Zeichen einer Klimaerwärmung sein könnten. In dem Begriff Ereignis wird aber ganz klar ausgedrückt, dass es sich hierbei um ein Wettergeschehen handelt, jedoch nicht um ein Klimaphänomen. Dazwischen muss man nämlich einfach unterscheiden, wer zum Beispiel in Florida in vielen Sommern seinen Urlaub verbracht hat, tut das ja unter anderem deshalb, weil dort das Klima so angenehm ist. Wärme, Sonnenschein, blauer Himmel und fantastische Strände mit sauberem und relativ warmem Wasser. Wo findet man das schon? Aber in dieser von vielen Menschen bevorzugten Klimazone kann es dann doch hin und wieder mal zu einem derart intensiven Wetter kommen. Zu diesem Ereignis. Unser Klimasystem ist ja sehr komplex. Deshalb gibt es eigentlich nie einfache, knappe und gleichzeitig fachlich seriöse und differenzierte Antworten auf viele wichtige Fragen. Wie soll zum Beispiel ein Laie inhaltlich die Spreu vom Weizen trennen? An diesem Punkt ergreifen dann viele Klimaskeptiker die Gelegenheit, sich mal Luft zu verschaffen und ihre Meinungen in einer meist kaum sachlich vorbereiteten und fachlich wenig orientierten Runde, wie zum Beispiel in einer Talkshow, zu verbreiten. Zustimmung ist ihnen dabei durchweg gewiss, genauso wie die darauf folgende Stimmungsmache in der öffentlichen Mediendiskussion. Aber je weniger man weiß, desto mehr muss man glauben. Die Rolle des Kohlendioxids im Bereich des weltweiten Anstiegs der Temperaturen ist dabei immer noch ein sehr strittiger Punkt, und dazu will ich heute jetzt einmal ein paar Fakten erwähnen, welche die sogenannten Klimaskeptiker oft nicht kennen oder deren Bedeutung sie zumindest total unterschätzen. Soweit so gut. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Klimaskeptiker sagt, wie soll denn das Kohlendioxid zu einer solch katastrophalen Erwärmung führen? Schließlich liegt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nur bei 0,04%. Ja, Sie haben richtig gehört, 0,04%, und davon sind dann noch 95% natürlichen Ursprungs. Diese Frage ist sehr einleuchtend, ist zudem in wenigen Sekunden formuliert und sogar bezogen auf den jährlichen Kohlenstoffkreislauf noch nicht einmal falsch. So wenig kann doch kaum für so viel verantwortlich sein. 0,04%, das sind also 400%. Ja, sollte ein echter Wissenschaftler in dieser Diskussionsrunde dabei sein, dann wird das schwer haben. Er wird also viele Minuten brauchen, um die gröbsten Zusammenhänge zu klären und zu erklären. Dafür ist jedoch meist keine Zeit und er wird dann einfach abgewürgt und somit schnell abgehängt, zumal ein Naturwissenschaftler selten die Speerspitze der Eloquenz bieten kann. Ich würde dem Skeptiker Folgendes antworten, auch wenn mir undurchsichtiges Rumgerede vorgeworfen würde. Ja, ausreden lassen ist sowieso eine Kunst. Meine schnelle Replik würde so aussehen, ich würde sagen, schauen Sie mal auf die FCKW, also auf die Fluorkohlenwasserstoffe. Sie sind rein menschlichen Ursprungs und ihre Konzentration in der Atmosphäre ist rund 1 Million mal geringer als die des Kohlendioxids. Doch genau dieses wenige FCKW sorgte nachweislich für ein bis zu 27 Millionen Quadratkilometer großes Loch in der Ozonschicht. Offensichtlich kommt es nicht auf das wie viel an, sondern auf das wie wirksam. Denken Sie zum Beispiel mal an Botox oder an modernste chemische Kampfstoffe. Ein Tropfen auf der Haut. Tot. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich mal mit Prozentzahlen komme, die belegen, wie wirksam CO2 in unserer Atmosphäre tatsächlich ist. Es stimmt, der Anteil von Kohlendioxid in unserer Atmosphäre beträgt nur 0,04%, also 400. Für den Rest der Lufthülle bleiben also 99,96% übrig. Nehmen Sie den Taschenrechner. Wie sieht es damit aus mit diesen 99,96%? Nun, 99% können wir davon gleich abziehen. Das sind nämlich Sauerstoff und Stickstoff. Diese beiden Gase sind als Treibhausgase überhaupt nicht wirksam. Die brauchen wir auch nicht zu berücksichtigen. Weitere 0,9% unserer Luft bestehen aus Argon, einem Edelgas. Und das ist erst recht kein Treibhausgas. Man kann somit von den 99,96%, also nochmal 99,90% einfach weiter abziehen. Und dann weiß man, sämtliche Treibhausgase, die für die Erwärmung unserer Atmosphäre verantwortlich sind, betragen nur 0,1%, einschließlich CO2. Wir reden also beim Kohlendioxid von 0,04, von 0,1%, und das sind 40% der verbleibenden wirksamen Treibhausgase. 40%. CO2 ist somit bei weitem nicht so bedeutungslos, wie oft behauptet wird. Das ist es aber auch nicht in einem anderen Sinne und dessen gedankenloser Verbreitung. CO2 ist nämlich weder böse noch ein Klimakiller. Denn wenn das Klima gekillt ist, gibt es immer noch Wetter und somit auch Klima. CO2 ist für uns lebenswichtig. Ohne CO2 könnten zum Beispiel unsere Pflanzen keine Photosynthese betreiben und wir hätten keinen Sauerstoff zum Atmen. Obendrein hätten wir auch keine Ozonschicht, die uns vor ultravioletter Strahlung schützt. CO2 ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern nur der Umgang damit. Die Menge macht's, die Dosierung. Fazit: Der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Effekt und wir können froh sein, dass es ihn gibt. Ja, jetzt wird Zeit, dass ich Ihnen mal sage, warum. Dank der Treibhausgase beträgt die Oberflächentemperatur unseres Planeten rund plus 15 Grad Celsius. Ohne sie wären es winterliche minus 18 Grad. Diese 33 Grad Temperaturunterschied bezeichnet man als den natürlichen Treibhauseffekt. Herrschaften, das kann man doch nicht so einfach schlucken. 0,1% der Treibhausgase sollen für 33 Grad Celsius Temperaturerhöhung auf unserer Erde verantwortlich sein? So wenig mit derartigen Auswirkungen? Aber jetzt kommt's. Erhöht man den Anteil der Treibhausgase zum Beispiel durch die Verbrennung fossiler Energieträger, so nimmt dieser Effekt zu und es wird wärmer auf unserem Planeten. Diesen zusätzlichen Anteil nennt man dann den anthropogenen Treibhauseffekt. Und wir sind inzwischen längst dabei, diesen Effekt drastisch zu erhöhen. Und wenig bewirkt hier eben sehr viel. Und das ist der Streitpunkt bei Kohlendioxid und Methan, den viele einfach nicht begreifen oder einfach nicht wahrhaben wollen. Nun aber, was macht denn ein Gas eigentlich zum Treibhausgas? Hat Ihnen das schon irgendwann mal jemand erzählt? Die Medien berichten ja längst nicht alles. Das angeblich Wichtige ist oft das, was unter den Tisch der Informationspflicht fällt. Es wird uns vieles vorenthalten, über das es wichtig wäre zu berichten. Ja, es geht hauptsächlich um Quote. Was diese schmälern könnte, wird dann einfach weggelassen. Was macht also ein Gas eigentlich zum Treibhausgas? Das ist die Frage. Nun, es ist die Molekülstruktur von drei Atomen. Bei CO2 sind es die drei OCO, also Sauerstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff. Dieses Molekül ist zwar nach außen hin neutral, hat jedoch an den Sauerstoffenden einen negativen Ladungsüberschuss und dieser Dipol reagiert auf die elektromagnetischen Schwingungen der Infrarotstrahlung und gerät selbst dabei ins Schwingen. Diese Schwingungen werden dann zu Energiespeichern und strahlen ihrerseits infrarote Schwingungen diffus nach allen Seiten aus, wobei sie die Umgebung erwärmen. Es kommt dabei zum Wärmerückstau in der unteren Atmosphäre, vergleichbar einem Stau auf der Autobahn, wo zwei oder drei Fahrspuren auf eine einzige verengt werden. Die nachkommenden Autos kommen dann nicht mehr schnell genug von der Stelle. Es bildet sich ein Rückstau. Andererseits kann es bei dichtem Verkehr schlagartig zum Stau kommen, wenn irgendwo nur ein einziges Auto abbremst. Nein, das kann doch nicht sein. Nur ein einziges Fahrzeug soll so wirksam sein? Ja, ist aber so. In der Lufthülle kommen weitaus mehr Infrarotstrahlen in die untere Atmosphäre hinein, als zur gleichen Zeit wieder abgestrahlt werden. Es bildet sich ein Wärmerückstau. Das gilt jedoch nur für die Treibhausgase. Also Sauerstoff, Stickstoff und Argon sind nicht dreiatomig, somit auch keine Treibhausgase. Diese sind am Prozess überhaupt nicht beteiligt. Die können wir in den Berechnungen weglassen. Aber Wasserdampf ist es. Ein sehr starkes Treibhausgas, das stärkste überhaupt. Doch, Dieses Gas hat global gesehen eine Lebensdauer von nur 9 Tagen und regeneriert sich dann wieder im Kreislauf von Verdunstung und Kondensation, also Niederschlag. Nur bei weiterer Klimaerwärmung nimmt auch der Einfluss des Wasserdampfs als Treibhausgas zu. Daran denken die wenigsten. Das könnte vermehrt starke Niederschläge auslösen, auf der anderen Seite aber auch Trockenperioden. Das wirkt sich mit Sicherheit auch auf die Intensität der Hurrikane aus. Nun bin ich noch schuldig, Ihnen zu sagen, wie groß ist nun eigentlich der Gesamtbetrag des CO2 am Treibhauseffekt, an jenen besagten 33 Grad Temperaturerhöhung. Studien haben einen Beitrag von durchschnittlich 7 Grad Celsius ergeben. Das wären 21% der gesamten Erwärmung durch alle Treibhausgase. Etwa 6% von diesem Betrag gehen vom Menschen aus. Ja doch, der Mensch emittiert zurzeit global 34 Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Ist das etwa nichts, wenn man an die erwähnte Wirksamkeit von Kohlendioxid als Treibhausgas denkt? Das ist ein anthropogener Anteil von über 6%. Hochlebe der SUV. Die restlichen 94% sind natürlichen Ursprungs. Das entspricht einer etwa 0,4 Grad anthropogenen Erwärmung und diese wurde inzwischen längst in den vergangenen 100 Jahren gemessen. Nun gut, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die globale Temperatur vom Zeitpunkt der Industrialisierung um mindestens 0,8 Grad angestiegen ist, so kann man als ganz große Näherung aussagen, dass der Mensch allein durch das Kohlendioxid etwa für die Hälfte der Klimaveränderungen verantwortlich ist. Das ist schon ein sehr bedeutsamer Anteil, der zeigt, dass wir keinen zu begründenden Anlass haben, unseren Beitrag zur aktuellen Klimaveränderung zu leugnen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Für alle Veränderungen des Klimas sind wir Menschen ohne Zweifel nicht verantwortlich. Denn parallel zu uns Menschen verändert auch die Natur das Klima, bisweilen sogar die Sonne. Das war schon immer so und es wird auch weiterhin so bleiben. Kein Mensch hat irgendeinen Anspruch auf ein stabiles Klima. Haben wir aber das Recht, es durch unsere Verhaltensweisen und Manipulationen zu ändern? Wir könnten durchaus in der nächsten oder übernächsten Generation allmählich erleben, dass die Anzahl von Hurrikanen über Europa zunimmt. Doch, halten Sie mich ruhig für einen Spinner. Bevorzugte Gebiete für europäische Hurrikane sind zum Beispiel das Mittelmeer, dann der Bereich des Atlantiks vor Portugal, zwischen den Kanaren und den Azoren und das Schwarze Meer. Es hat sich nämlich in der vergangenen Zeit schon längst in jenen Regionen Ansätze für Hurrikane gegeben. Es gibt sogar einen Namen dafür, für solche Stürme über dem Mittelmeer. Die nennen sich Medikane. Aber das ist jetzt natürlich ein neues Thema. Ich werde bald noch recht zeitnah mal über diese Frage diskutieren, ob solche Hurrikane wie zuletzt in den USA und über der Karibik in Zukunft auch über Europa entstehen können. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten mein UKW-Wetter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. VY73, Klaus DL5WJ. Tschüss.